Talk, der europäische Tech-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Geek Talk-Folge. Heute seid ihr wieder zu Hause in der Kategorie der Sonderfolgen. Und weil es die letzten beiden Folgen so gut angekommen sind mit dem Jan, zuallererst mal hallo Jan.
Hallo, herzlich willkommen.
Wer ihn noch nicht kennt, darf gerne in die Geek Talk 51 15 oder in die Geek Talk 53 15 oder noch besser in beide reinhören. Da ging's, oder besser gesagt, wir knüpfen ja auch hier an eine der Folgen an. Das ist die Sonderfolge zu der Apple TV mit Spielen.
Ja, heute geht's wieder um ein unseriöses Thema, wie ich bei euch in einem der letzten Geek Talks gehört habe.
Die Geek Talk 5415, du sprichst die Umfragen an, die ich gemacht habe, genau.
Genau, heute geht es wieder ein bisschen um das Thema Spielen, jetzt nicht mehr ganz Apple-exklusiv. Ich meine, Apple ist jetzt nicht der große Platzhirsch auf dem Gaming-Markt, sondern eher um die großen, dicken Konsolen fürs Wohnzimmer und die wirklich echten Konsolen, also vor allem PlayStation, Xbox und auch ein bisschen um die Nintendo-Konsole, auch wenn die ein bisschen abgeschlagen ist, was Leistung betrifft, aber sich immer noch sehr große Beliebtheit erfreut.
Gut, also heute geht wirklich alles um das Thema Spiele. Für all diejenigen, die Spiele mögen, es fühlen sich da zu Hause. Für all diejenigen, die nicht ganz so mit Spielen etwas am Hut haben, eben all diejenigen, die Social Media angeklickt haben bei der Umfrage, haha. Für die ist das sicherlich ein kleiner, wie sagt man dem, so ein kleiner Einblick auf die aktuellen Konsolengeschichten, was es auf dem Markt gibt. Also wir gehen jetzt nicht groß auf die Zukunft und auf Gerüchte ein, sondern mehr, was aktuell auf dem Markt ist und was so noch bis Weihnachten kommen wird. Weihnachten 2015, um das genau zu nehmen.
Gerade das heurige Weihnachtsgeschäft dürfte ein groß umkämpfter Markt wieder sein, obwohl die Konsolen ja alle schon ein bisschen länger draußen sind. Dürfte heuer trotzdem sehr stark wieder darum gehen, wer unter dem Weihnachtsbaum quasi liegen darf.
Wer mir unter mir Weihnachtsbäumen liegen darf, genau. Wollen wir uns gleich mal reinstürzen?
Starten wir...
Oder hast du noch was vorab?
Nein, vorab nichts zu sagen. Starten wir mal mit der PlayStation, dem angeblich momentan bestverkauftesten Gerät quasi, das da draußen ist. Die haben kürzlich auf der Paris Games Week, das ist glaube ich ungefähr eine Woche oder zwei zum Aufnahmezeitpunkt her aus, wieder eine große Pressekonferenz gehabt, wo ein paar neue Dinge vorgestellt wurden. Auf der Gamescom waren sie ja nicht, haben sie kurzfristig abgesagt, sondern alles auf die Paris Games Week verschoben. Dementsprechend gab es jetzt auch noch was zum Freuen für den Herbst. Zum einen, ganz wichtig...
War es doch ein bisschen verteilt.
Ja, vor allem auch tatsächlich Gamescom und die E3 in Los Angeles haben tatsächlich ein bisschen das Problem, relativ knapp zueinander zu liegen. Und dass man oft auf der Gamescom nicht mehr viel Neues gesehen hat. Einige Hersteller heben sich ja doch Sachen dann für die Gamescom auf. PlayStation hat sich entschieden, da ein bisschen weiter zu gehen. Vielleicht waren da auch noch andere Gründe dabei, das auf eine andere Messe zu verlagern. Da gibt es immer wieder ein bisschen Politik im Hintergrund. Sei es wie es sei. Wir haben jetzt eine große Sony PK gehabt, wo es zumindest ein paar neue Dinge gab.
Das wären unter anderem?
Zum einen ganz wichtig für die Käufer, gerade jetzt zu Weihnachten, es wurde die große Preissenkung angekündigt, beziehungsweise eigentlich ganz lustig angekündigt. Offiziell wurde sie sogar einen Tag vor der Pressekonferenz schon einfach auf der Homepage. Also gerade wenn ich weiß, ich habe am Tag danach eigentlich eine große Pressekonferenz, würde ich mir das darauf aufheben, aber sei es wie es sei. Der PlayStation-Preis
könnte sinnvoller sein, ja.
Wurde gesenkt, so der UVP um 50 Euro quasi in Europa, ähnlich wie in anderen Kontinenten schon davor. Heißt, die PlayStation wird jetzt aber gerade von dem freien Handel deutlich günstiger. Es gibt jetzt tatsächlich schon Angebote irgendwie, wo es die PlayStation um 300 Euro gibt. Ich nehme mal fast an, im Kampf gegen Weihnachten wird das noch auf um die 250 Euro hinausgehen. Das ist dann schon ein sehr, sehr, sehr guter Preis, wenn man rechnet, dass die bei 400 begann vor zwei Jahren. Und wenn man auch rechnet, dass auch günstigere Konsolen, wir hatten den Apple TV im Test, da dann schon bald ziemlich in der Nähe sind. So ein Apple TV in der größeren Variante kostet 230 Euro, eine PlayStation kostet dann 250 Euro. Da ist dann auch nicht mehr viel Luft, ja?
Da ist dann definitiv nicht mehr viel Unterschied, genau. Da muss man sich dann entscheiden, in welche Richtung das man da gehen möchte.
Zum anderen auch interessant sicher für alle, das spricht wahrscheinlich so ein bisschen die Spielefans oder die Sammler vor allem an, es gibt wieder jede Menge neue Sondereditionen. Gerade jetzt, so passend zu Weihnachten auch und zu dem großen Hype-Thema gerade, kommt es eine sehr schöne Star Wars Edition, die so auf Darth Vader hergerichtet ist und sowas. Da kann ich nur jedem empfehlen, schaut mal rein. Diese Sondereditionen kosten zwar meistens ein bisschen mehr, dafür hat man die Konsole auch in einem hübscheren Design, wenn die irgendwie doch auf dem TV-Board steht und man sie offensichtlich sieht. Oder einfach nur, weil man weiß, dass man eine schönere Konsole hat. Für Sammler auf jeden Fall und Fans auf jeden Fall ein größeres, also ein ganz interessanter Punkt, ja.
Für Star Wars Fans, genau. Jetzt geht's ja dann richtig los damit.
Auch ein wichtiges Thema bei der PlayStation ist das Thema Speicher. Die Ur-PlayStation kommt quasi mit 500 GB Festplatte daher. Das klingt jetzt sehr viel, wenn wir irgendwie bei Apple TV gerade noch über 32 und 64 GB gesprochen haben. Auf so einer Konsole sind 500 GB aber, kann ich aus Erfahrung sagen, nichts. Die sind
relativ schnell weg.
Ganz schnell voll. Jetzt kann man natürlich sagen, na gut, okay, ist mir egal, weil ich habe die Spiele ja sowieso irgendwie alle als Disc dastehen. Das wird bei den meisten Spielern aber nicht stimmen. PlayStation Now ist ja PlayStation Plus ist ja ein sehr interessanter Dienst, wo es jedes Monat Spiele gratis gibt. Die hat man dann ja nicht als Hard Medium, sondern lädt man jedes Mal aus dem Internet. Und so ein PlayStation-Spiel ist heute schon mal gute 50 GB groß. Das heißt, nach 10 Spielen ist irgendwie Schluss und die Platte ist voll.
Dann kommen ja immer wieder Updates hinten nach. Also muss ja auch noch ein bisschen Platz nach hinten sein für eben die sogenannten, für die Updates.
Genau. Jetzt gibt's endlich PlayStation-Modelle mit zumindest einem Terabyte Speicherplatz. Mir persönlich immer noch ein bisschen zu wenig, muss ich gestehen. Ich hätte gern noch mehr gehabt. Trotz allem, also ich kann nur jedem empfehlen, hier die größere Speichergröße irgendwie auf jeden Fall mitzunehmen. Im Unterschied zu Apple verlangt Sony jetzt auch nicht solche Apothekerpreise. Das heißt irgendwie, ja, die doppelte Speichergröße kostet irgendwie zwischen 30 und 50 Euro, je nach Modell. Das finde ich recht angemessen und man braucht es auf jeden Fall, ja.
Human, ja, also das sollte man beachten, wenn man sie kauft. Da sie jetzt ja günstiger ist, könnte man gleich ein bisschen mit mehr Speichergröße ordern.
Auch da noch ein Tipp für alle, die schon eine 500 GB Variante zu Hause stehen haben. Man kann diese Festplatte relativ einfach auch selber austauschen. Es sind da auch keine Garantiesiegel drinnen und so. Ich habe auch schon von Freunden gehört, die das gemacht haben, wo die PlayStation dann kaputt war. Nicht aufgrund dessen, sondern aufgrund von Hitzeproblemen oder solchen Geschichten, die das dann zum Service geschickt haben, und PlayStation war das auch relativ egal. Also in der Regel sollte das auch kein Problem, sondern man könnte ja im Worst Case auch zurücktauschen, dadurch, dass man eben kein Siegel bricht. Und das wirklich jetzt kein großartige Raketenwissenschaft ist, kann man das auch tauschen. Da empfiehlt sich's.
Es gibt sicherlich genügend YouTube-Videos, die da zeigen, wie man das macht, oder?
Ja, wir verlinken auch eines dann in den Shownotes. Das ist auch eine ganz einfache Anleitung. Das einzige Problem, was ist, da drinnen ist zwar eine normale 2,5 Zoll Festplatte, die ist aber nicht von normaler Dicke quasi, sondern das ist ein bisschen eine dünnere Variante. Da kann man sich...
So eine Slim
2,5 Zoll quasi, ja. Da gibt's aber ganz einfache Möglichkeiten. Da gibt's so externe Laufwerke, wo die auch verbaut sind. Von Western Digital war das in meinem Fall. Ich glaube auch, das ist auch das Einzige, wo das geht. Da kauft man sich so ein externes USB 3.0 Laufwerk, baut die Platte aus, steckt sie in die PlayStation ein und kann sogar wieder die PlayStation-Platte in dieses 2,5 Zoll Gehäuse stecken. Das heißt, man hat dann auch immer noch eine 500 GB externe Platte, so schön normal. Und so eine PlayStation ist entsprechend größer. Das ist recht praktisch und auch relativ günstig. Und so kann man sich das auch im Eigenbau machen, ohne dass man sich jetzt eine neue Konsole kaufen muss.
Und für all diejenigen, die sich jetzt fragen, für was, dass man so eine externe Festplatte brauchen kann. Backup, Backup, Backup.
Die kann man dann auch noch zum Beispiel für die Xbox One brauchen. Da kann man dann später gleich noch zu sprechen. Mhm. Was ich auch empfehlen kann, ist in der PlayStation 3 tatsächlich, wenn man ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen möchte, eine SSD einzubauen. Ähnlich wie auf einem Computer, es bringt einfach deutlich mehr Geschwindigkeit. Vielleicht jetzt gar nicht so im Spiel, aber auf jeden Fall, was das Starten von Anwendungen betrifft, geht's dann deutlich schneller.
Und da sind's auch spezielle, oder? Die sind ja von der Größe her doch, stimmt, die sind ja ziemlich identisch.
Soweit ich weiß nicht. Ich glaube, die SSDs passen so ziemlich alle, weil die eh schon alle ein bisschen dünner sind. Mhm. Also da hätte ich jetzt nicht gehört, dass es irgendwelche besonderen Dinge gibt. Ein Freund von mir hat das letzte Woche erst gemacht, hat einfach bei Amazon irgendwie so eine günstige SSD geschossen in so einem Blitzangebot und war auch ohne Probleme einzubauen und fertig.
Wir werden da natürlich bei uns in den Shownotes auch einen Link machen. Und du hast gerade angesprochen, Amazon ist da ein guter Tipp. Die haben ja immer wieder ihre Blitzangebote und da sind immer wieder mal SSD-Platten mit drin.
Muss jetzt in dem Fall auch nicht die beste oder tollste oder schnellste sein. Ja, die Geschwindigkeitsverbesserung ist auch schon bei den günstigen Platten, die es heute ja gibt, sehr spürbar. Ja.
Vorhanden.
Ganz wichtiger Punkt da auch und immer noch ein kleiner Kritikpunkt von mir an der Konsole. Man kann bei der PlayStation 4 kein externes Laufwerk einfach so anstecken. Also sie hätte ja USB-Steckplätze. Einfach eine externe anstecken und sagen, erweitere mir mal den Speicher, ist hier nicht. Ist bei der Xbox allerdings zum Beispiel schon möglich. Also es ist schade, dass es dieses Feature nicht gibt.
Das wäre meine Frage gewesen. Die Plätze, die da dran sind, die sind für Service gedacht in dem Fall, nicht für eben Erweiterung des Steckplatzes.
Also für Speicherweiterungen keinster Weise. Man kann auch den Controller anstecken, während er lädt und er funktioniert und solche Geschichten. Also er ist schon sehr wohl zum Anstecken von irgendwelcher Hardware gedacht. Vielleicht auch von der neuen Brille, auf die wir dann gleich kommen. Er ist aber auf jeden Fall nicht zum Erweitern des Speichers gedacht. Also eine externe Festplatte, die man ansteckt, erkennt er einfach nicht und will mit ihr einfach nicht interagieren.
Das ist unschön, ja.
Dementsprechend ist man zu solchen Festplatten-Einbautricks oder größeren Versionen jetzt leider gezwungen. Wie schon erwähnt, bei der Xbox One zum Beispiel ist es überhaupt kein Problem. Da kann ich jede x-beliebige USB 3.0 Festplatte anstecken. Der erkennt sie, formatiert sie auf sein Dateiformat, das er möchte. Damit ist sie dann so quasi auch nur auf die Xbox One gebunden und ich kann sie sonst nicht mehr verwenden. Aber ich kann trotzdem sehr günstig den Speicher einfach erweitern und muss mir keine Gedanken machen, wie viel da drinnen ist.
Ja. Da kommen wir ja nachher dazu, wenn wir bei der Xbox One sind. Das heißt, für all diejenigen, die jetzt dann auf Weihnachten noch eine PlayStation suchen, der Preis wird gemindert, hast du gesagt. Und für diejenigen, die welche haben, die können sich überlegen, da ein bisschen eine größere Platte reinzumachen oder eine SSD, was auch immer sie denn da möchten. Gibt's sonst noch was Neues? Du hast VR angesprochen, also die Brille.
Das wurde auf der Paris Games Week natürlich wieder sehr stark ausgeschlachtet. Das ist, glaube ich, sowieso das große Thema des vorigen Jahres. Wir kommen dann in einem weiteren Podcast noch ein bisschen auf das Thema. Eben Virtual Reality Brillen. Mittlerweile heißt das Ding nicht mehr Project Morpheus, so wie am Anfang, sondern PlayStation VR, weil das dem Kunden besser begreifbar machen soll, worum es geht, was wahrscheinlich auch stimmt, weil unter Morpheus kann man sich jetzt viel vorstellen.
Ja.
Wie es aussieht, ja, die Brille wird irgendwann kommen, wird wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres erst kommen, also das Weihnachtsgeschäft nicht mehr mitnehmen. Das heißt, die wird es nicht unter dem Weihnachtsbaum geben, leider. Aber es sieht so aus, als würde das Ding weitergehen und es tatsächlich auch irgendwann langsam Marktreife erlangen. Bisher wurde das immer noch groß angekündigt und vorgestellt. Ich habe es auf der Gamescom auch noch gesehen, wo dann aber nie irgendwie ein Datum dazu gab und man nie wusste, okay, kommt das heuer, kommt das nächstes Jahr, kommt das 2025.
Ja. Ist ja das gleiche ein bisschen wie der HoloLens. Gut, da weiß man ja zumindest ein Datum zu Beginn nächsten Jahres, wenn ich hier richtig im Kopf habe.
Genau.
Und die HTC-Geschichte, die wurde vorgestern hier in der Schweiz nochmals präsentiert. Ich habe die Daten aber nicht im Kopf und was die da präsentiert haben.
Kommt auch bald anscheinend, aber das geht alles ein bisschen in die Gerüchteküche. In dem wollen wir uns dann vor allem in Teil 3 unseres Podcasts quasi widmen. Ne?
Im dritten Teil der Trilogie, genau.
Genau. Was jetzt auch noch neu kommt, ist eher ein kleines Gadget, finde ich persönlich sehr praktisch, ist eine neue Fernbedienung, mit der ich dann die PlayStation quasi fernsteuern kann, vernünftig. Das ging mittlerweile so ein bisschen über diese Companion-App, jetzt kommt aber quasi so eine ganz klassische Wohnzimmer-Fernbedienung, die 370. dann quasi, die auf dem Couchtisch liegt. Trotz allem, die PlayStation wird immer noch gerne als Blu-ray-Player verwendet, weil den hat sie halt eben auch schon drinnen quasi und auch als Streaming-Client. Im Unterschied zu einem Apple TV kann die ja zum Beispiel auch Amazon Video. Dementsprechend gerade dafür finde ich eine Fernbedienung auch durchaus praktisch und finde es auch gut, dass das auch so ein günstiges, die wird irgendwie so um die $25 kosten, so ein günstiges Add-on noch kommt und man auch darauf noch irgendwie Interesse legt. Ich finde das persönlich nicht schlecht.
Kann man sich dazu buchen?
Auch seit kurzem angekündigt ein neues Headset, ein In-Ear-Headset, weiterhin kabelgebunden. Das heißt, man muss es unten an seinen PlayStation-Controller anstecken. Das aktives Noise Cancelling unterstützen soll. Ich hätte auf ein Bluetooth-Headset gehofft. Dem ist leider nicht so. Es gibt jetzt halt ein kabelgebundenes Headset, das Umgebungsgeräusche ausblenden kann, dementsprechend leider auch einen Akku hat und auch an den Strom muss. Preislich ziemlich intensiv mit 90 Euro. Ich hätte auf eine Bluetooth-Variante gehofft. Ja, es kommt zumindest ein neues kabelgebundenes, das ein bisschen kleiner ist. Wer schon ein Spiele-Headset hat, braucht jetzt, glaube ich, kein neues kaufen. Wer aber auf das PlayStation Brand steht, oder auf diese Produkte halt von Sony direkt setzen möchte, hat da jetzt auch noch eine neue Möglichkeit, sich noch Zubehör mit dem PlayStation-Logo zu kaufen.
Um da im Universum zu bleiben, genau.
Genau. Auch ganz wichtig, auch für Leute, die schon Controller, also die schon eine PlayStation haben. Es kommen jetzt auch jede Menge neue Sony-Controller raus, die haben zwar keine neuen Features, sehen aber halt auch entsprechend neu aus. Das, gerade da kann man ja gerne sammeln und kauft sich halt einen zweiten, dritten, vierten Controller. Sicher auch interessant, da gibt es wieder ein paar neue, schöne Designs. Mhm. Ganz besonders zu unterstreichen, der gefällt mir persönlich sehr gut als leichter Nostalgiker, die PlayStation hat ja heuer das 20-jährige Jubiläum gehabt. Dazu kommen
auch schon, ja.
Dazu kommen jetzt so Jubiläumsvarianten heraus. Da gab's mal die limitierte Jubiläums PS4 in so einem grauen Design. Die gab's aber, glaube ich, nur zu gewinnen oder irgendwie zu ersteigern teilweise. Von der gab's 12.300 Exemplare überhaupt nur. War jede einzeln nummeriert, dementsprechend auch sehr teuer auf eBay und so. Aber auch so einen. Und
sicherlich dann auch auf Ende Jahr dann wieder auf diversen Plattformen zu haben.
Ja, leider. Also das ist halt immer dann die graue Seite des Ganzen. Ich finde es sehr schade. PlayStation hat selbst am Anfang die Nummer 1 oder 2 oder 3, also irgendwie eine sehr niedrige Nummer, für einen guten Zweck versteigert. Sowas finde ich immer super, ja. Dass das dann irgendwie Leute, die das per Zufall irgendwo gewonnen haben, dann halt auch noch wieder um zu sehr teuren Preisen versteigern, ohne dass da jemand was davon hat, außer ihnen selbst. Finde ich halt immer sehr schade bei sowas, aber ja, muss jeder selber wissen, ob er sowas unterstützen möchte oder nicht.
Genau, ja.
Was es aber jetzt im freien Handel gibt, ist der 20 Jahre PlayStation-Controller, der ist dann halt auch im alten Design mit dem bunten PlayStation-Logo auf der Mitte und so einem gräulichen Design, finde ich persönlich sehr schick. Der kommt jetzt ganz normal zu normalen Preisen daher. Für Nostalgiker auf jeden Fall ein Hingucker und kann man sich sicher überlegen.
Noch dazu zusätzlich dazu zu kaufen, ja.
Was jetzt auch noch neu dazukommt, ein kleines Feature, zwar vielleicht nicht ganz wichtig, aber zumindest schön zum Ansehen, vor allem für jene, die schon eine Konsole haben und jetzt nicht mehr zu einer Sonderedition greifen können. Diese Faceplates kommen jetzt zum Nachkauf und kann man jetzt austauschen. Die PlayStation 4 hat oben ja diesen schwarzen oder je nachdem vielleicht auch weißen, klavierlackigen, sehr glänzenden Teil. Den kann man jetzt dann gegen irgendwelche farblichen Versionen austauschen. Dürfte im November rauskommen. Wo genau, auf welchen Märkten, hat PlayStation jetzt noch nicht so genau gesagt. Ich nehme mal an, dass es auch zum Weihnachtsgeschäft bei uns auch kommen wird. Und wer da noch einen Farbanstrich verpassen möchte, hat dann die Möglichkeit. Das ist auch zum Austauschen sehr einfach. Das ist nur so eine Steckverbindung. Das löst man einfach herunter, steckt die neue drauf und damit ist die Sache auch sofort erledigt.
Also ein schnelles Anpassen oder ein bisschen Aufpeppen von der eigenen PlayStation.
Genau.
Gibt's sonst noch Neues? Wir sind jetzt vor allem bei der Hardware gewesen. Gibt's da noch was oder gibt's auch zu der Software Neuigkeiten?
In Sachen Hardware war es das unter Anführungsstrichen eh schon, wobei für eine 2 Jahre alte Konsole finde ich, das ist sehr viel, was da noch alles nachgerüstet wird. In Sachen Software wird's nicht mehr allzu viel Neues geben. Da ist die PlayStation 3 quasi Software jetzt schon herausgefallen, die ja, vor allem so Social Features nachgerüstet hat. Ich glaube, da kann man jetzt nicht allzu viel erwarten, was da jetzt in nächster Zeit noch passieren wird. Und es ist auch nicht besonders viel passiert bisher. Was sehr schick und sehr angenehm ist, sie haben jetzt auch noch den Media Player endlich nachgerüstet. Das heißt, ich kann mit der PlayStation jetzt auch auf Geräte im Netzwerk quasi zugreifen und irgendwie auf DLNA-Geräte quasi von meinem NAS meine Serien streamen oder so. Finde ich auch durchaus angenehm. Damit rücken sie wieder ein bisschen mehr in Richtung dieser TV-Boxen.
Da, wo sie eigentlich mit der Ausrichtung von der PlayStation 4 gezielt weggegangen sind oder gesagt haben, das soll eine reine Spielekonsole werden. Microsoft hat ja seine eher auf Unterhaltung ausgerichtet mit Spielen und PlayStation hat ja wirklich nur Spiele vorgestellt damals an der E3 vor 2 Jahren. Mein Gott, die Zeit vergeht.
Stimmt, ich glaube, da sind ihnen aber vor allem die Hersteller ein bisschen in die Quere gekommen. Die PlayStation kann ja auch Apps und Programme. Da haben sie sehr darauf Wert gelegt, dass irgendwie gerade so Videostreaming-Dienste wie Twitch oder sowas hineinkommen. Kamen dann aber auch die ganzen Mediatheken natürlich daher und dann konnte das Ding irgendwie Plex und Amazon Prime Video und Netflix und alles. Aber auf meine eigenen Netzwerk-Dinge konnte ich nicht zugreifen und wirklich Hexenwerk ist das auch keines mehr heutzutage. Dementsprechend war, glaube ich, der Druck von den Spielern sehr groß, dass sie danach rüsten. Ich persönlich fand das auch immer sehr störend, ja.
Dass es da nicht mit dabei war.
Haben sie jetzt mit Version 3 endlich nachgerüstet. Gott sei Dank, war auch Zeit. Was sich PlayStation als Fokus vorstellt, ist mir egal. Und für mich hat das Ding auch den Fokus des Spielens, ganz klar. Auf der anderen Seite, wenn ich darauf aber auch fernschauen kann und gerade meine Amazon Prime Videoserie anschaue und dann noch einen Film von meinem lokalen NAS anschauen mag, wozu sollte ich dein Gerät wechseln? Ich meine, grundsätzlich muss so ein Gerät sowas können. Rechenleistung, Netzwerkanbindung, es ist alles da, ja.
Genau, da laufen sie ja eher Gefahr, dass dann der Kunde irgendein anderes Gerät kauft für eben genau das und dann schlussendlich vielleicht sogar von der PlayStation wegkommt, weil das andere Gerät alles könnte.
Genau.
Gibt's sonst noch irgendwas zu der PlayStation zu sagen?
War es vorerst aus meiner Sicht dazu, ja.
Dann würden wir doch zu der Xbox One. Auch die hat schon 2 Jahre auf dem Buckel.
Ja, beide ja damals bin in einer Woche quasi gekommen, das war eine sehr teure Woche. Mhm. Auch hier Xbox, also Preissenkung offiziell gibt es keine. Microsoft macht sowas traditionsgemäß auch nicht wirklich. Aber man merkt, der Wettkampf ist da und die Preise fahren auch hier runter. Das ist jetzt eher vor allem auf Händler beschränkt, die halt immer sehr interessante Angebote haben, aber oft im Endeffekt auch hier der Preis bewegt sich, auch wenn es keine große Ankündigung dazu gibt.
Die Xbox One wurde ja im Gegensatz zu der PlayStation damals mit der Kinect, also mit der Bewegungsgeschichte, ausgeliefert. PlayStation muss man das ja dazu kaufen. Microsoft hat ja später dann auch ein Paket ohne die Kinect rausgebracht. Ist es mittlerweile bei beiden so, dass es beide Packungen gibt, also mit und ohne?
Es gibt mit und ohne, ja. Gerade jetzt gibt es auch wieder sehr viele Sondereditionen, auch rund um die sehr plattformexklusiven Titel wie Halo oder Gears of War. Auch da gibt's dann immer wieder Bundles.
Tomb Raider,
genau. Mhm. Auch da gibt's dann immer wieder Bundles, da ist es teilweise dabei, teilweise nicht. Ob man das jetzt braucht oder nicht, muss jeder für sich selber entscheiden. Ich war sehr böse, unter Anführungsstrichen, dass ich gezwungen wurde, dieses Ding zu nehmen. Es steht jetzt mittlerweile von mir abgewandt an die Wand schauend da dabei.
Ja.
Das Mikrofon.
Gut, ich mag die Kinect.
Das Mikrofon ist nicht schlecht und ich mag es ganz gerne, da irgendwie per Sprachbedienung das zu bedienen. Irgendwie mag ich es aber nicht, dass mich das Ding irgendwie großartig anschaut, aber das kommt immer darauf an, was man halt möchte. Ja.
Also wir haben halt einige Spiele, die über die Kinect gehen und da macht's halt richtig Spaß damit. Und vor allem die neue Kinect, die ist ja um einiges nochmals genauer, als die alte schon war.
Von der Qualität ist es absolut beeindruckend. Also da kann man wirklich nichts sagen. Ich habe es auch ausprobiert, ich finde das Ding toll. Es passt noch nicht.
Beeindruckend und beängstigend.
Ja, stimmt. Ja. Wenn jemand durchs Bild läuft, auf einmal plötzlich, das ist ja deine Freundin, mag sie nicht gleich mitspielen, wird sofort erkannt, würde sofort ins Spiel integriert werden. Finde ich echt wirklich, eben wie schon gesagt, total beeindruckend.
Und die Nachtfunktion. Also wenn es schlechtes Licht ist, und das ist ja vielfach, wenn man Gamer ist man irgendwo im Keller oder sonst irgendwo in der Nacht am Spielen, und auch die Erkennung mit Infrarotgeschichte, das ist ziemlich beeindruckend. Da muss ich immer wieder meinen Hut ziehen.
Also das auf jeden Fall, aber wie gesagt, da muss jeder selber entscheiden, was er möchte. Ich bleib persönlich für mich dabei. Ja. Ich mag weiterhin in meiner Jogginghose mit der Chipstüte auf dem Bauch die Welt erobern und möchte nicht irgendwie durch mein Wohnzimmer hüpfen noch zusätzlich. Wenn ich mich bewegen möchte, gehe ich raus vor die Tür und gehe laufen. Aber Videospielen ist für mich ein reiner Sitzsport, unter Anführungsstrichen. Aber da muss einfach jeder wissen, was er möchte. Ich mag das nicht kritisieren, das ist einfach eine reine Geschmacksfrage. Rein technisch ist es auf jeden Fall extrem beeindruckend. Und das Kamerading von Microsoft, jetzt habe ich den Namen vergessen.
Kinect.
Das Kinect auch der PlayStation-Variante deutlich überlegen, ja.
Muss vielleicht auch dazu sagen, ich habe ja zwei kleine Mädels und da ist Bewegung noch mehr gefragt.
Ja, für Kinder sicherlich ganz toll, ja, das stimmt.
Du hast gesagt, man geht auch, also gewisse Händler gehen da natürlich auch im Preiskampf aus. Was gibt's sonst Neues neben diesen Sondereditionen, die du angesprochen hast? Ich glaube, da gibt's im Controller-Bereich was ganz Neues.
Genau, Richtung Heißes. Controller tun sich zwei Dinge. Einerseits gibt's jetzt seit kurzem, es ist momentan offensichtlich immer sehr schwer, den zu kriegen, aber ich nehme mal an, Richtung Weihnachten wird das besser. Den Wireless Gamepad Adapter, damit kann ich dann meinen Xbox One Controller auch auf dem Notebook verwenden. Das ist aus einer anderen Komponente heraus sehr interessant, auf die wir nachher noch eingehen. Das Schöne ist, der Xbox One Controller ist sicherlich einer der besten. Auf den Notebooks oder PCs ist es immer sehr schwierig, einen guten zu finden. So kann ich meinen gewohnten Controller auch am PC verwenden. Das finde ich sehr praktisch. Was vor allem angesichts der Veröffentlichung des Wireless Elite Controllers noch ein sehr spannendes Feature ist. Microsoft hat ihn ja schon angekündigt, mittlerweile ist er erhältlich. Ein sehr teurer Gaming Controller kostet 150 Euro.
Oh ja.
Der aber sein Geld auch tatsächlich wert ist. Das ist halt wirklich ein Profispiele-Controller. Da kann ich die Gewichte verändern. Der ist wunderbar schön und sehr wertlich gefertigt. Gamer kennen das durchaus, wenn man mal ein herausfordernderes Spiel hat, das einem ein paar Stunden die Konsole fesselt. Also nach Titanfall zum Beispiel, wo ich viele, viele, viele Stunden auf der Xbox One verbracht habe, war mein Controller schon ziemlich durchgegriffen und ich musste eigentlich leider einen neuen kaufen. Diese Dinger nutzen sich nun mal ab. Bei dem Wireless Elite.
Das ist wie bei jedem Werkzeug.
Ja, genau, leider. Bei diesem Wireless Elite Controller glaube ich das nicht. Also vielleicht zahlen sich die 150 Euro tatsächlich auch aus. Wenn der drei Controller überlebt, war er schon wiederum günstiger. Und er ist so von der Verarbeitung und auch von der Einstellbarkeit, wie fein man die Dinge haben möchte, auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja.
Da ist ja Justierung möglich ohne Ende. Genau, da kann man einiges dran drum konfigurieren.
Genau, hat auch zusätzliche Tasten, die der andere nicht hat auf der Rückseite. Die finde ich auch persönlich sehr praktisch. Geben auch so einen kleinen Vorteil, ohne jetzt das Groß irgendwie Cheaten nennen zu können. Mhm. Also 150 Euro klingt zwar sehr markig, sollte man sich immer mal wirklich anschauen. Wenn es einem das von der Haptik her wert ist oder man die Angst öfter mal Controller verschleißt, zahlt es sich, glaube ich, wirklich aus. Einfach mal anschauen, gerade zu Weihnachten kann man sich ja auch mal was gönnen, ja.
Oder sich was wünschen lassen,
ja. Genau. Wie schon besprochen, größere Festplatten gibt's nicht, weil ich da auch schon die Frage bekommen habe, irgendwie letztens auf Twitter von wegen, na, wann bringt Microsoft endlich eine größere Festplattenvariante? Gibt's nicht. Ich denke auch, es wird nicht kommen, da eben der klare Tipp an alle, steckt euch eine USB 3.0 Festplatte an, funktioniert wunderbar und ist auch deutlich günstiger und deutlich erweiterbarer dadurch als die PlayStation 4.
Und kann eben auch kurz ausgetauscht werden, ohne dass das Ganze aufschrauben muss oder sonst irgendwas daran rumbasteln darf.
Genau, einfach USB 3.0 Festplatte, ich glaube ab 500 GB an der Seite dran stecken, der formatiert die Platte auf das Xbox-Format, was auch immer das ist, damit ist sie für andere Geräte nicht mehr verwendbar in der Zwischenzeit, sondern nur für dieses Gerät. Ist aber insofern jetzt auch kein Problem, weil eben wenn die Preise für solchen Speicher sind ja, was extern betrifft, sehr, sehr niedrig. Da kann man mal schnell ein Update quasi machen und passt.
Links zu Reviews von USB 3.0 Festplatten werden wir hinterlegen auf www.gadgetplaza.ch. Haben wir die eine oder andere Platte schon reviewed. Da könnt ihr euch mal einen Eindruck dazu machen. Machen Sie weiter im Text.
Punkto Hardware war es das, glaube ich, auch schon. Auf der Xbox tut sich jetzt eindeutig wesentlich mehr Richtung Software.
Da haben wir ja großes Stichwort Windows 10.
Genau, da läuft es jetzt manchen Zuhörern vielleicht kalt den Rücken runter. Ich persönlich finde das sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig. Das Problem ist einerseits die jetzige Xbox-Software. Also mir persönlich gefällt sie nicht. Ich finde dieses Dashboard fürchterlich hässlich zum Ansehen und auch irgendwie von der Bedienung her nicht ganz ideal. Ich habe Windows 10 auf der Xbox schon gesehen, es wird deutlich besser, es wird übersichtlicher. Es sieht auch ein bisschen mehr aus wie der Computer, das mag einige Leute stören. Ich persönlich finde es aber irgendwie angenehmer, wenn die Dinge optisch ähnlich aussehen und man irgendwie so ein ähnliches Bediengefühl auch hat.
Mehr zu Hause ist halt einfach.
Genau. Auf der anderen Seite ermöglicht es ein ganz, ganz, ganz interessantes Feature, nämlich das Streaming. Ich kann jetzt bereits, seitdem Windows 10 auf den Notebooks ist, das Display, also quasi das Bild von meiner Xbox One, nicht nur auf meinem Fernseher anzeigen lassen, sondern auch über das Netzwerk auf ein Windows 10 Gerät streamen lassen. Das kann ein Computer sein, also ein normaler Desktop-PC sein, das kann ein Notebook sein, das kann sogar ein ganz schwachbrüstiges Tablet sein. Es ist völlig egal, die Berechnung läuft auf der Konsole, es wird nur das Bild ausgeliefert. Meinen Controller stecke ich an dem jeweiligen Gerät an, bisher per Kabel, jetzt wo es diesen Wireless Game Adapter gibt, dann auch einfach direkt am Notebook ohne Kabel. Sehr angenehm, wenn der große Fernseher mal belegt ist, ich aber trotzdem weiterspielen möchte, kann ich das in Zukunft einfach tun, einfach direkt auf einem x-beliebigen Windows 10 Gerät ohne Probleme. Finde ich ein ganz, ganz, ganz wichtiges Feature.
Was nicht heißt, dass der Papa nicht mehr die Gute-Nacht-Geschichte mit den Kleinen schauen sollte. Die 10 Minuten sollten noch drin liegen, dass man da mal von den Games wegkommen kann.
Ja, natürlich.
Aber eben, man kann, wenn Frau irgendwie, wie heißen die ganzen Frauensendungen?
Germany's Next Topmodel, das Supertalent, weiß ich was alles, ja.
Genau, was auch immer hat und vielleicht ein paar Kolleginnen eingeladen hat, der große Screen besetzt ist, ganz einfach Xbox laufen lassen und im Nebenzimmer oder Büro, wo auch immer, weiterspielen. Da gibt's viel, viel Freiheit mit eben Windows 10
auf der Xbox. Ich glaube, es löst den einen oder anderen Beziehungsstreit durch, also ich würde das eher positiv sehen. Das Schöne finde ich auch.
Kann man in beide Richtungen sehen, ja.
Das Schöne finde ich auch, dass das ein Feature ist, wo ich jetzt eigentlich nichts mehr dazu kaufen muss. Also wenn die meisten unserer Hörer oder viele unserer Hörer haben sicherlich irgendein Windows-Gerät zu Hause herumstehen. Das kann ich dann einfach verwenden. Bei Sony gibt es dieses Streaming-Feature auch und zwar schon länger als bei der Xbox. Da brauche ich aber immer ein Sony Z-Smartphone oder Sony Z-Tablet dazu. Das ist sicherlich wesentlich weniger verbreitet als irgendein Windows-Gerät quasi. Ja.
Ich brauche unbedingt eine PlayStation, weil ich habe ein paar solche Z-Devices rumliegen.
Ich wiederum suche schon seit Monaten, ob ich irgendein günstiges Z-Device irgendwo finde, weil ich dieses Streaming eben so gern verwenden würde. Gott sei Dank ist mir jetzt Microsoft dazwischen gekommen. Finde ich aber eine durchaus wichtige Sache oder einen System-Seller. Ich habe beide Konsolen. Ich habe bisher größtenteils meine Spiele für die PlayStation gekauft, weil es mir irgendwie zugänglicher war und die Xbox eher für Exklusivtitel verwendet. Mittlerweile hat das wieder gewechselt. Jetzt kaufe ich alle Spiele plötzlich, seitdem es dieses Feature gibt, für die Xbox One. Weil warum? Ich kann es im Streaming auch auf anderen Geräten spielen. Ist ein klasse Vorteil für mich. Dementsprechend hat sich das da wieder ganz stark geändert. Ich glaube, die Hersteller unterschätzen teilweise diese Features durchaus, weil das durchaus wichtig für manche Leute ist. Und so wirklich System-Seller sind quasi. Ja.
Dass man so dann eben plötzlich einen Wandel drin hat oder weg davon kommt.
Auch ein Also noch zusätzlich interessant, das Streaming soll im Bälde, es ist mittlerweile zumindest angekündigt, auch in die andere Richtung gehen. Bedeutet, ich kann Spiele von meinem Notebook oder PC mit Empfänger Xbox auf den Fernseher beamen. Das heißt, ich kann dann quasi auch auf dem großen Screen PC-Spiele spielen. Finde ich auch durchaus interessant, vor allem für all jene, die sich irgendwie immer noch nicht von Tastatur und Maus trennen können. So habe ich dann auch die Möglichkeit, solche Spiele auf dem großen Fernseher zu spielen mit Tastatur und Maus.
Dann brauche ich noch ein Stelltischchen für die Maus und Tastatur, weil neben der Chipstüte hat die da nicht auch noch auf dem Bauch Platz.
Genau, ja, das ist durchaus ein Problem. Dementsprechend habe ich mich sehr gut an den Controller gewöhnt und gut an Shooter gewöhnt, auch das dann mit dem Controller zu spielen. Gibt aber sicher das ein oder andere Spiel, wo diese Eingabemöglichkeiten sicher auch interessant wären. Ja. Auch noch ein sehr interessantes Feature, das in diese Richtung kommt. Und Microsoft hier eben sehr viel softwareseitig tut, die groß erwartete Abwärtskompatibilität. Bedeutet, ich kann jetzt auch mit dem Update auf Windows 10 bald alte Xbox 360 Spiele auch auf der neuen Konsole spielen. Finde ich auch ein sehr großes, sehr wichtiges Feature.
Ja, da liegen doch einige Spiele, glaube ich, beim einen oder anderen rum. Und bis anhin war es ja immer so, wenn eine neue Xbox kam, dann hat man die alte noch behalten. Wegen halt den ganzen Spielen, die man dann nicht nochmals extra für die große kaufen wollte oder für die neue. Und jetzt Abwärtskompatibilität, das klingt schon sehr interessant.
Die Abwärtskompatibilität kommt nicht von Haus aus mit allen Spielen daher. Das Problem ist, dass hier emuliert werden muss quasi, weil die Hardware darunter ja doch deutlich anders ist. Ich nehme aber an, dass das sehr stark wachsen wird und auch jetzt zu Beginn schon, das sind schon einige Titel dabei und vor allem, das sind auch durchaus bekannte Titel dabei. Ist ein tolles Feature. Wer ein 360-Spiel zu Hause hat, einfach einlegen oder zuerst halt in der Liste schauen, ob es unterstützt wird, dann einlegen und läuft auch auf der neuen Konsole, finde ich sehr praktisch.
Gibt's sonst noch was zu der Xbox One?
Dem noch kurz eine Kleinigkeit, ganz wichtig. Das ist letztens in einem Interview mehr nebenbei herausgefallen, aber auch eine ganz interessante Ankündigung. Ähnlich wie bei der PlayStation gibt's ja auch bei der Xbox jedes Monat gratis Spiele, sofern man Premium-Kunde quasi ist. Xbox Live Gold heißt es da.
Genau.
Alle Spiele, die für die 360 dort rauskommen, da kommen auch immer noch alte Spiele, sind in Zukunft auch Spiele, die diese Abwärtskompatibilität quasi unterstützen. Das heißt, ich bekomme jetzt automatisch jedes Monat eigentlich doppelt so viele Spiele, weil die 360er Spiele, die veröffentlicht werden, dann auch immer schon auf der Xbox One gehen werden. Das ist natürlich sehr praktisch.
Oh, das ist nice.
Sonst war es das aus meiner Sicht, ja.
Und vor allem, du hast ja angesprochen, diese Xbox-Gold-Geschichte. Microsoft hat immer wieder mal so Wochenende, das sind so 5, 6 übers Jahr verteilt, wo man dann die Xbox-Gold, wo man das mal testweise ausprobieren kann. Meistens so 3 Tage am Stück könnt ihr euch mal in dieses Gold-Universum einfügen, um das mal anzutesten. Logischerweise natürlich wollen sie dich damit anfixen, dass du das nachher auch kaufst. Oder abonnierst, besser gesagt.
Ja, das Problem ist halt, dass du dieses Gold vor allem für Multiplayer brauchst. Das heißt, Leute, die das nicht haben, sind auf ihrer Konsole quasi alleine, weil Multiplayer größtenteils nicht geht. Da diese Wochenenden kommen dann immer dann, wenn irgendwie große Multiplayer-Titel rauskamen, damit die Leute das mal testen, sehen, wie toll Multiplayer ist und sich dann halt dazu kaufen quasi. Ja.
Wollen wir zu der Wii U, also generell zu Nintendo, übergehen?
Ja, um die ist es leider sehr leise geworden. Ich kenne keine großen Neuigkeiten, außer dass das ein oder andere Spiel sich jetzt angekündigt hat oder irgendwie versucht, unter dem Weihnachtsbaum zu landen. Mit, weiß ich was, dem Nintendo Maker, der schon ein bisschen älter ist oder halt auch die typischen, halt alle typischen Nintendo-Titel. In Sachen Hardware tut sich aber eigentlich dort momentan mal so ziemlich nichts. Die setzen anscheinend schon vor allem auf die neue Hardware. Läuft unter dem Codenamen NX. Das ist aber reine Gerüchterei, auf das gehen wir dann eher in unserer dritten Folge ein.
Genau, Spielen, du hast angesprochen, den Mario Maker und Splatoon, da reiten sie aktuell ziemlich stark drauf rum, sind aber beides, wie du gesagt hast, Spiele, die doch schon einige Monate auch auf dem Buckel haben.
Genau, die dürften jetzt anscheinend tatsächlich halt vor allem Anlauf nehmen auf neue Hardware und sich da jetzt nicht mehr groß einmischen wollen, was aufgrund des technischen Rückschritts, also der technischen Unterlegenheit wahrscheinlich auch nicht mehr allzu viel Sinn hatte.
Was aber ja nicht heißt, dass die minder interessant ist, weil Nintendo war ja noch nie diejenigen, die die High-End-Grafik und so weiter hatten. Da ging es ja mehr um den Spielspaß, um wie hast du das so schön in der Apple-TV-Folge genannt, den Fun-Faktor, mit Gruppen, also wie sagt man, mit Freunden zusammen.
Genau, der Party-Faktor ist definitiv der größte von allen Konsolen.
Party-Faktor.
Ja. Da bin ich dabei.
Das war das Wort.
Den großen Run auf den Weihnachtsbaum aber noch zu machen, glaube ich, hat nicht viel Sinn, weil sich einfach nicht mehr viel tut.
Dann gibt's ja noch die Steam-Boxen, Computergeschichten. Was gibt's da aktuell?
Genau, die Steam-Boxen dürften jetzt langsam endlich kommen. Das Projekt wurde ja immer mehr und mehr verschoben. Für alle, die es nicht kennen, kurzes Erklärung. Steam ist der wahrscheinlich weit verbreiteste Gaming-Client unter Windows. Das heißt, eine Software-Plattform, die quasi Spiele verkauft und auch dann gleich betreibt, unter Anführungsstrichen, von der Firma Valve.
Also wie ein App-Store quasi,
genau,
oder?
Genau, wie ein App-Store. Von der Firma Valve, die kennt man vor allem durch Half-Life und dererlei Dinge. Sind jetzt aber eben schon sehr lange in diesem Business mit Steam. Jeder Gamer, für den ist das sowieso Pflicht und der kennt das ohne dies. Steam hat immer auch sehr gute Preise und auch immer sehr gute Sales. Volle Steam-Bibliotheken soll man dann in Zukunft mit der Steam-Box auch auf den Fernseher kriegen und man möchte so hier den Konsolen ein bisschen Konkurrenz machen.
Du hast es angesprochen bei den Spielen, es gibt immer wieder mal auch tolle Bundles, die man da drüber kaufen kann.
Auch, ja, und auch in den Sales immer generell sehr günstige Preise für die Spiele selbst. Mhm. Also da ist man Konsolenspielen, weil oft werden ja Spiele für PC, Xbox One und PS4 veröffentlicht. Da ist man aber dann gegenüber den Konsolenpreisen deutlich günstiger unterwegs immer. Das ist sehr interessant, rein preislich durchaus. Ja.
Genau, basieren tun die ja auf einem speziellen Linux.
Genau, die Boxen selber werden mit Linux ausgeliefert. Die betreiben dann im Endeffekt eigentlich nur Steam im Big-Picture-Modus. Darunter liegt aber ein spezielles Linux, das das irgendwie schnell betreiben können, also schneller betreiben können soll.
Und da gibt's ja jetzt auch einen neuen Controller mit einem Touchpad, wenn ich da richtig informiert bin.
Genau, das ist ein sehr interessanter Controller, der ist jetzt seit kurzem auch verfügbar. Der soll irgendwie versuchen, das Beste aus allen Welten zu verbinden. Das ist auf der einen Seite klassischer Game-Controllerin, so ein bisschen, ja, eigentlich egal an welchen. Also er hat einen, so einen Daumenstick quasi. Die meisten Game-Controller haben ja heutzutage zwei Daumensticks. Hat aber auf der anderen Seite auch noch zu dem zusätzlichen D-Pad zwei Touchpad-Eingabemöglichkeiten. Das soll dem Benutzer so ein bisschen ermöglichen, quasi die Maus damit zu virtualisieren und dementsprechend quasi mauslastigere Spiele so dann auch spielen zu können. Persönlich, ich hatte ihn im Test für kurze Zeit. Ich weiß nicht, ob man sich daran gewöhnt mit längerer Zeit oder nicht. Ich persönlich finde das Gerät zwar eine interessante Idee, aber in der ersten Version jetzt noch zu unausgewogen. Das mit dem Touchpad funktioniert eigentlich recht gut und ist ein netter Ansatz. Ich finde es auch für Strategiespiele oder sowas, wo ich meine Maus nicht missen möchte, durchaus interessant und gut. Einige andere Sachen kranken aber so ein bisschen. Die Batterien zum Beispiel, das ist ein Wireless-Controller, sitzen in den Handhalteteilen. Dachte ich mir zuerst, das sei eine gute Idee, dass die da drinnen sitzen, macht aber das Ding völlig unwuchtig und völlig, am Kopf ist es quasi zu wenig, also zu leicht. Ja.
Die Gewichtsverteilung stimmt überhaupt
genau,
nicht.
Genau, stimmt überhaupt nicht, fühlt sich irgendwie sehr krampfig an. Er hat dann hinten auch noch so Tasten auf dem Controller direkt drauf, neben den Batteriefächern, ein bisschen an den Elite-Controller angelehnt. Da kommt man dann aber auch nicht wirklich ideal hin und dadurch kippelt das Ding irgendwie noch mehr in der Hand. Controller sind ein sehr schwieriges Thema, finde ich, und Microsoft und Sony haben da sehr viel Zeit hinein investiert, um ihre Controller tatsächlich zu perfektionieren, noch sehr viel Geld, Valve wahrscheinlich auch, die sind aber da einfach noch hinten, weil es ist doch ein neuer Player am Markt. Ich glaube, es ist eine gute Idee, ein gutes Konzept, hoffentlich entwickeln sie es weiter, müssen sie für ihre Steamboxen auch, weil sie brauchen einen Controller dazu. In Version 1 jetzt, ich persönlich kann es nicht so wirklich empfehlen.
Also man sollte nach Möglichkeit es vorher mal ausprobieren, bevor man es sich shoppt.
Einerseits das, was die Haptik betrifft, andererseits noch ein Problem dieses Geräts. Ich meine, grundsätzlich Steam sind PC-Spiele. Das heißt, das Ding ist ausgelegt auf Tastatur und Maus, nicht auf Controller. Wenn jetzt so ein Steam-Controller daherkommt, heißt das nicht automatisch, dass der mit dem Spiel super kommuniziert, sondern ich muss mir zuerst mal ein Controller-Profil aus dem Internet herunterladen, das irgendein anderer Spieler angelegt hat, hoffe, dass das Ganze dann auch auf mich passt. Wenn nicht, kann ich selber sehr, sehr granular umkonfigurieren. Es ist zwar alles schön und gut, aber es dauert einfach seine Zeit. Ich muss für jedes Spiel mir ein neues Profil laden. Ich muss mir für jedes Spiel dieses Profil möglicherweise umkonfigurieren, so dass es auf mich passt. Durch die vielen Eingabetasten habe ich da unheimlich viel zum Ausprobieren. Ich persönlich finde es auch ein bisschen zu frickelig und einfach viel zu sehr viel Bastlerei. Auf der PlayStation stecke ich meine Controller an. Das ist das Haupteingabekonzept. Das funktioniert, das hat sich der Entwickler so ausgedacht und alles darauf ausgelegt. Das habe ich aber auf der Steambox quasi oder egal, auch auf Steam auf einem Computer einfach nicht und auch mit dem Controller leider nicht. Dementsprechend ist es einfach wesentlich zeitaufwendiger. Ja?
Hoffentlich in der Version 2.0 dann schon ein bisschen anders, ausgereifter.
Es ist sicher besser, weil wenn man auch so schaut, diese Controller-Profile, die angeboten werden, wachsen natürlich jetzt quasi minütlich, nachdem der Controller einfach nach seiner Veröffentlichung mehr Verbreitung hat. Ja? Wenn da aber mal ein paar Monate ins Land gezogen sind oder vielleicht auch ein Jahr und dann ein neuer Controller rauskommt, ist das sicherlich noch mehr da und dann funktioniert das sicher auch besser.
Braucht ja bei Sony wie auch bei Microsoft auch seine Zeit, bis sie jetzt auf dem aktuellen Stand sind, wo sie jetzt sind. Da hat es ja auch extreme Entwicklungen gegeben, was das anbelangt.
Vor allem Richtung Technik stimmt, ja, oder halt Richtung Bildtechnik vor allem auch, ja. Bei Steam wird es eindeutig Richtung Controller-Konzepte und Eingabekonzepte gehen müssen, ja. Noch auf einen kurzen Vergleich zwischen Microsoft und Sony. Alle fordern ja jetzt von Sony, dass hier auch Abwärtskompatibilität kommen sollte oder halt auch irgendwie das Streaming weiter aufgebohrt werden sollte. Hier hat Sony bereits mehrmals, jetzt auch auf der Paris Games Week, wieder eine klare Absage erteilt. Sony wird keine Abwärtskompatibilität unterstützen, möchte darauf keine Ressourcen schmeißen, unter Anführungsstrichen. Sony geht da ganz klar Richtung Streaming. Streaming aber nicht zu Hause im Netzwerk, sondern Streaming aus dem Internet. Sicher auch ein sehr spannendes Thema für die Zukunft.
Keine Power in die alten Geschichten, wenn man alte Spiele hat und so weiter. Da braucht man immer noch die alte Box dazu. Kann sich nicht, wie jetzt eben bei der Xbox, dann darauf freuen, dass der ein oder andere Titel dann auch immer mehr in die neue Xbox One reinkommt.
Genau, diese Streaming-Dienste an sich, da gibt es jetzt schon ein paar, ist sicherlich ein großer neuer Markt, der in den nächsten Jahren sicherlich sehr stark an Bedeutung gewinnen wird. Sony hat da seinen eigenen schon länger am Start, seit 2014 sogar schon in den USA, als Beta, wo vor allem eben alte Spiele auf die neue Konsole gestreamt werden. Zuerst wollte man Spiele ab der PS1 sogar irgendwie auf die PS4 bringen können damit. In der Regel sind es aber momentan eigentlich nur PlayStation 3 Spiele, die auf der PlayStation 4 damit laufen. Das heißt, ich habe dadurch eine indirekte Abwärtskompatibilität bereits ohne die schon. Sony will das eindeutig ganz stark ausbauen, jetzt auch endlich bald nach Europa bringen. Das heißt, dort bekomme ich meine alten Spiele auf die neue Konsole halt durch eine Streaming-Lösung und nicht durch eine abwärtskompatible Lösung wie bei Microsoft.
Muss man monatlich zahlen oder pro Spiel?
Monatlich.
Also muss ich die monatlich, also ich zahle quasi nochmals für die
Spiele. Ich zahle quasi nochmals für die Spiele, das ist natürlich ein großer Nachteil, aber halt für Sony auch auf der anderen Seite eine große Cash-Cow, ne?
Logisch, eben, aber wir sind ja eher auf der Kundenseite, außer wir hätten Aktien von Sony, dann wäre es was anderes.
Auf der Kundenseite muss ich gestehen, weiß ich gar nicht, was ich besser oder schlechter finde. Der Katalog von Sony ist eigentlich schon relativ groß. Was mich ein bisschen stört, ich hätte gehofft, dass das im PlayStation Plus integriert wird. Wird es natürlich nicht, die wollen nochmal zusätzlich Geld haben. Aber für 10 Euro im Monat bekommt man aber auch relativ viele Spiele. Wenn ich daheim schon eine große PlayStation 3-Sammlung habe, ist es natürlich unheimlich ärgerlich. Ich habe eine große, mich ärgert's. Wenn ich da aber ohne das nicht so viel habe, finde ich jetzt 10 Euro im Monat für die Menge an Inhalten, die dir geboten wird, wiederum auch nicht so schlecht. Ja. Insofern, für Kundenseite wird es, glaube ich, vor allem davon abhängen, wie viel ich von alten Dingen habe oder was ich an alten Dingen überhaupt noch spielen mag. Ja.
Muss man mal reinschauen und ja, dann entscheiden, was es ihm wert ist. Also ob einem die 10 Währungseinheiten dann auch wert sind für all die Spiele.
Insofern aber natürlich, wie du richtig sagst, klar, Microsoft den deutlich spannenderen Ansatz für den Kunden aus der Sicht, weil vor allem das Schöne ist auch einfach alles, was ich habe. Ja, ich stecke so eine Konsole rein, kann spielen, super, danke, erledigt, brauche mich um nichts mehr kümmern, habe keine zusätzlichen Kosten, das ist natürlich sehr angenehm, ja.
Genau, gibt nicht so viel Abfall, weil es verkauft ja nicht jeder die Spiele, gewisse landen dann auch wieder im Abfall und dann, ja, so können sie weiter genutzt werden, ist ja auch nicht schlecht, finde ich.
Bin mir auch sicher, dass da noch durchaus ein großer Markt für die alten Spiele jetzt plötzlich entstehen wird, weil wenn ich natürlich die Chance habe, mir irgendwie noch ein altes Spiel trotzdem jetzt wieder plötzlich auf der neuen Konsole spielen zu können, glaube ich, wird es dann einen durchaus guten Gebrauchtmarkt oder auch alte Spielemarkt einfach jetzt plötzlich wieder geben, ja.
das Spiel hatte ich doch mal, das will ich wieder spielen, genau.
Also ich habe mir schon die Liste ausgedruckt, was für Spiele jetzt in Zukunft dann kompatibel sein werden und habe mir ein paar durchaus schon angestrichen, die ich jetzt immer wieder irgendwie nebenbei beobachte, wo ich sie günstig bekommen kann. Ne?
Ja, siehst du, große Möglichkeiten stehen da uns bevor.
Viele, viele Spielstunden für sehr, sehr wenig Geld, ja.
Gibt's sonst noch weitere Cloud-Dienste? Du hast ja angesprochen, es gibt mehrere.
Bei der Apple TV-Sonderfolge hatten wir da schon ein bisschen drinnen. Das ist so eine leichte Zwitterlösung, die aber wunderbar schön funktioniert. Nvidia, der Grafikkartenhersteller, hat auch eigene, so einen eigenen Wohnzimmer-Player, das Shield TV. Auch darauf gibt es einen Streaming, also so einen Spiele-Streaming-Dienst, der ebenfalls für um die 10 Euro im Monat ungefähr daherkommt. Da gibt es wirklich gute, große AAA-Titel. Da geht es nicht um Abwärtskompatibilität und 5 Jahre alte Spiele, sondern brandaktuelle Spiele, die ich mir einfach direkt aus dem Netz auf den Fernseher streamen kann. Brauche nichts kaufen, habe einfach mein Abo. Und gerade da finde ich das Abo auch durchaus günstig, weil 10 Euro quasi für ein AAA-Abo finde ich einen sehr tollen Preis und eine sehr tolle Lösung. Und ich brauche mich eigentlich um nichts kümmern. Ich kaufe mir dieses Shield TV, das kann so ziemlich alles. Ist ein großer Konkurrent auf der einen Seite sicher zum Apple TV, auf der anderen Seite durch die Spiele, aber auch ein großer Konkurrent an die klassischen Konsolen. Und auch der Anschaffungspreis ist mit 200 Euro sehr, sehr günstig. Also es ist ein ganz interessanter Dienst. Ich glaube, die können dann noch richtig dicke Konkurrenz werden, auch wenn es jetzt noch sehr unterrepräsentiert ist. In den nächsten Jahren wird sich das, glaube ich, sehr stark ändern.
Da könnte ja sowieso sein, dass sich einiges ändern wird.
Weil ich letztens auch noch gefragt wurde, privat, der ein oder andere kennt vielleicht den Dienst OnLive. Das waren so ziemlich die ersten, die in diese Richtung gingen. Einige oder andere dürfte das auch noch versucht haben, irgendwie zu suchen oder zu bekommen. OnLive gibt es seit dem 30. April heuer nicht mehr. Die wurden von PlayStation geschluckt. Zeigt also auch schon, wo Sony hingehen möchte und in was für eine Richtung Sony sich entwickelt, wenn sie so einen eigentlich relativ großen Hersteller plötzlich mal kaufen und sich dessen Technik einverleiben. Ja.
Eben, das zeigt den Fokus Richtung Streaming aus der Cloud.
Ansonsten gibt es immer wieder diverse kleinere Dienste. Ist die Frage, ob es sich auszahlt, auf die jetzt groß einzugehen? Ich würde sagen, nein. Sehr viel davon ist sehr lokal. Auf der anderen Seite, die meisten anderen Dienste haben einfach nicht dieses Angebot. Das ist ähnlich wie bei Audio-Streaming-Diensten, die ja eine Zeit lang wie die Pilze aus dem Boden schossen. Durchgesetzt haben sich dann im Endeffekt 2, 3 verschiedene Player auf dem Markt. Hier ist es genauso. Spannend wird noch sein, wie Microsoft mit dem Thema umgeht. Sie lösen es halt derweil mit der Abwärtskompatibilität. Sobald PlayStation dann aber auch wirklich AAA-Titel groß auf ihr PlayStation Now bringt und damit Spiele quasi zum generellen Abo-Modell macht, wird es natürlich eine sehr spannende Geschichte, wie Microsoft sich da hier dann wiederum löst, weil bisher eben geht es vor allem um alte Spiele. Da hat man vergleichbare Modelle, nur andere Ansätze. Was dann aber AAA-Titel betrifft und aktuelle Titel betrifft, gibt es da jetzt kein hauseigenes Abo-Modell, ja?
Noch nicht, genau.
Was es sehr wohl auf der Xbox One allerdings gibt, ist von EA, das EA Access-Programm. Da kann ich für einen relativ kleinen Betrag, ich weiß jetzt gar nicht, wie teuer das ist, ich glaube auch ein bisschen unter 10 Euro, kann ich zumindest alle EA-Titel spielen auf der Xbox One, aber eben, da geht es nur um Titel eines Herstellers. Microsoft hat das zugelassen, weil sie kein Angebot in dieser Art haben. Sony nicht, weil sie eben ein Angebot in diese Richtung entwickeln wollen. Kann aber sicher nicht die Lösung sein, weil nicht nur EA macht Spiele.
Da gibt ja noch diverse andere Hersteller, genau, die da ein paar Spiele auf den Markt schmeißen.
Das war's mal so zum Thema Streamen aus der Cloud. Wir hatten es vorher schon ein bisschen kurz angesprochen, eben das Thema also Remote Play zu Hause, das heißt von einem Gerät auf ein anderes das Bild ausliefern. Da gibt es von Steam jetzt noch einen sehr interessanten neuen Ansatz, der ist jetzt, glaube ich, auch schon verfügbar oder zumindest noch rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft. Das Steam Link, das kann ich dann quasi am Fernseher anstecken und holt auch das Bild von einem entsprechenden Computer ab und wirft es dann auf den großen Fernseher. Ist halt vor allem die günstige Lösung. Ja. Wozu eine Steambox kaufen, wenn irgendwie 2 Zimmer weiter ohne diesen starken Spiele-PC steht? So kann ich das direkt auf den Fernseher schuppen und habe mein Bild dort und vor allem eine sehr kostengünstige Lösung, eben quasi da jetzt auch hineinzugehen.
Simpel und einfach.
Was ganz wichtig zu beachten bei all diesen Lösungen ist, das klingt immer alles sehr schön, Streaming, hurra, sei es aus der Cloud, sei es zu Hause, ganz wichtig, bitte jeder, der überlegt, sich sowas zuzulegen, auch schauen, ob er die entsprechende Leitung dazu hat. Spiele-Streaming aus der Cloud braucht eine sehr dicke Internetleitung. Manche Hersteller sprechen von 50 Mbit, die das erfordern soll. glaube ich zwar nicht, dass es in der Realität so unbedingt notwendig ist, aber so um die 20, 25 Mbit können es schon durchaus mal sein, weil sonst ruckelt das Ganze und wird extrem nervig und ist einfach unverwendbar. Und auch für Steam Link zu Hause, es bietet zwar zum Beispiel eine WLAN-Option, ich hatte das auch kurz im Test, im WLAN funktioniert da gar nichts. Und ich habe sehr schnelles, sehr stabiles 5 GHz AC WLAN. Trotzdem, ohne LAN-Kabel ist da einfach keine Lösung. Ja. Insofern also bitte überlegen und schauen, ob die Kapazität dazu reicht, sonst wird es eine sehr ärgerliche und sehr ruckelige Angelegenheit. Ja.
Das macht dann auch keinen Spaß. 50 ist sicherlich, wenn man eine Familie hat, oder muss mindestens 50, du sagst, so 20, 25 sollten genügen. Wenn man alleine ist und nur alleine drauf zugreift, könnte das sein. Sobald dann natürlich andere Familienmitglieder auch noch im Netzwerk sind, sei es mit einem Computer, sei es mit einem Smartphone, Tablet, was auch immer, vielleicht noch Fernsehen über und Telefon, Voice-over-IP-Geschichten, da braucht es dann wirklich, wirklich dickere Leitungen, denke ich mal. Und vor allem auch wie sagt man, auf dem Router so eingestellt, dass halt ein bisschen Fokus auf gewisse Dinge gelegt werden oder gewisse Leitungen eingeschränkt sind.
Das ist auch ein ganz wichtiger Hinweis, stimmt, danke Martin. Quality of Service im Netzwerk würde ich unbedingt aktivieren, weil rein persönlich, jetzt ganz ehrlich, mir ist es egal, ob meine Lebensgefährtin der Netflix-Stream vielleicht jetzt mal ganz kurz ruckelt, das ist zwar auch nervig, aber kann man akzeptieren. Nur im Spiel ein ganz kurzer Ruckler.
Betrifft ja nicht dich.
Nein, das geht's gar nicht. Aber ein kurzer Ruckler in einem Spiel kann in einem Kopfschuss enden. Ein kurzer Ruckler in Netflix kann halt mit kurzem Kopfschütteln enden. Das ist schon was anderes. Ja. Also gerade Quality of Service da einzustellen, großer Tipp, das ist ganz wichtig. Ja.
Vor allem, wenn man dann noch Kinder hat, die dann vielleicht noch das eine oder andere runterladen im Hintergrund. Ist immer gut, wenn man da ein bisschen plombiert.
Genau.
Das Problem habe ich zum Glück noch nicht. Da sind sie zu klein dafür. Haben wir den Teil mit Streaming durch oder hast du da noch was?
Nein, aus meiner Sicht sind das mal die spannendsten Konzepte in nächster Zeit.
Dann würde ich sagen, schauen wir noch ganz kurz in die Spielentwicklung, wie es da so weitergeht, aktuell und in näher Zukunft.
Also was immer mehr und mehr Thema wird auf jeden Fall, sind Exklusivtitel und jetzt auch ganz, ganz neue zeitexklusive Titel. Das bedeutet, es gibt jetzt nicht so wie beispielsweise Halo. Halo ist seit Anbeginn der Zeit ein Titel, den es nur auf der Xbox gibt, ist für viele sicherlich auch unter Anführungsstrichen kriegsentscheidend, sich anzusehen, okay, welche exklusiven Brands gibt es auf welcher Konsole und dementsprechend entscheide ich mich dafür. Für mich war von Haus aus klar, ich brauche eine Xbox One, weil ich bin ganz, ganz großer Halo-Fan und ich würde mich grün und blau ärgern, wenn ein neues Halo kommt und ich es nicht spielen kann. Was jetzt aber neu ist, sind diese zeitexklusiven Titel, die das Thema noch ein bisschen mehr verstärken. Zum Beispiel jetzt ganz aktuell Tomb Raider. Eigentlich ein Titel, den wir von der PlayStation stärker kennen, der jetzt aber zeitexklusiv für die Xbox One erscheint. Bedeutet?
Den hat sich Microsoft gekrallt.
Ja, da gibt es ganz viel Geld im Hintergrund. Da gibt es viele Gerüchte über Summen, die da im Hintergrund flossen. Das sind irrwitzige Beträge, ja. Aber plötzlich kann ich dann Tomb Raider nur auf der Xbox One spielen, zumindest für das nächste Jahr. Ein Jahr finde ich allerdings auch schon wieder sehr viel Zeit, weil gerade da geht natürlich auch spielentwicklungsmäßig schon durchaus viel weiter. Ja?
Das ist heftig, ja.
Und das wird immer mehr und mehr kommen, befürchte ich. Also ich befürchte diese Inhouse-Brands, wo ich halt sage, okay, dieses und jene Studio entwickelt schon immer nur für diesen oder jenen Hersteller. Das gibt's ganz klar weiter. Das sehen wir jetzt mit Halo, Gears of War auf der Microsoft-Seite. Das sehen wir mit irgendwie Uncharted und derlei Titeln auf der PlayStation-Seite, aber auch quasi freie Entwickler lassen sich jetzt offensichtlich, ich sag's einfach so hart, aber es ist in Realität auch so, einfach kaufen von einer Firma, entwickeln dann zuerst mal nur für die. Dadurch kommt auch ein bisschen der Druck raus, für alle gleichzeitig erscheinen zu müssen, ist vielleicht auch gut. Auf der anderen Seite für die Spieler ist es eindeutig ein großer Nachteil.
Definitiv, weil man möchte dann doch auch mit den Kollegen mitspielen und der eine spielt dann eher das, der andere das. Man kauft dann schon halt die Box in die Richtung und plötzlich kommt ein Game, das einem extrem interessieren würde und dann gibt es das nur für Plattform X oder Y oder was auch immer.
Großer Punkt auch, danke. Bezüglich Mitspielen, was eine sehr negative Entwicklung meiner Meinung nach ist, dass auch diese Splitscreen-Geschichten immer mehr und mehr aussterben. Ein sehr guter Freund von mir ist auch ein großer Halo-Fan, hat aber damals den Schritt gewählt zu sagen, okay, ich lasse es und kaufe mir eine PlayStation 4, weil die Titel dort mich eigentlich mehr interessieren und auf der Xbox wäre es echt nur Halo. Ist ja kein Problem, wenn ein neuer Halo-Teil kommt, komme ich einfach zu dir und wir zocken das dort gemeinsam im Splitscreen auf einer Konsole und einem Fernseher. ist ja auch sehr durchaus lustig und ein recht, ist ja dann wesentlich sozialeres Spielen unter Anführungsstrichen, als wenn jeder vor seiner Konsole sitzt. Haben wir schon oft gemacht, finde ich sehr nett, so halt Spieleabende mit Freunden vor einer Konsole im Splitscreen. Das fällt immer mehr weg. Das neue Halo 5 jetzt, das Guardians, kann keinen Splitscreen, obwohl das gerade die Halo-Reihe immer durchaus ausgezeichnet hat. Ja.
Sehr schade, ja.
Es hat angeblich offiziell den Grund, dass es darum geht, dass es technisch einfach die Konsolen nicht mehr hergibt und quasi Halo so weit ist, dass man quasi die 60 Frames in der Sekunde nicht mehr garantieren könnte, wenn man Splitscreen anbieten würde. Persönlich muss ich jetzt gestehen, das ist rein nur meine Meinung. Ich glaube, dass das nicht stimmt. Es gibt sehr wohl andere Spiele, die das können, die das sogar im gemischten Netzwerkmodus mit 4 Spielern können. Da gab es zum Beispiel, weiß ich was, Borderlands oder so. Das konnte 2 Spieler vor einem Monitor und zusätzlich 2 Spieler irgendwie über das Netzwerk, also quasi zu viert auf einem Monitor aus gemischten Quellen, war überhaupt kein Problem. Grafisch jetzt nicht, okay, klar, das Obermeisterwerk, aber trotzdem irgendwie, wenn man will, geht's, glaube ich, ja. Ich glaube vielmehr, dass es darum geht, einfach mehr Kopien zu verkaufen und ihre Systemseller so nicht einfach auszuschalten. Halo ist ein Systemseller, wegen diesem Spiel werden Konsolen und Systeme eben gekauft. Wenn ich dieses Koop umgehe, verkaufe ich mehr Systeme.
Der Sigimann, der unter anderem eben auch Xbox-Spiele auf dem Poughkeepsie-Blog testet, der hat unter anderem wegen dem die Xbox damals gekauft, weil Halo da war.
Genau, genauso wie ich anscheinend auch eben. Und wenn ich quasi Koop ausschalte und dann immer auf Netzwerk setze, verkaufe ich einerseits A schon mal mehr Spiele, weil jeder das Spiel jetzt plötzlich kaufen muss. Die Halo-Kampagne ist sehr kurz, hat nur 5 Stunden. Na gut, für 5 Stunden kann ich auf ein oder zwei Abende auch mal gern zu einem Freund gehen, ist ja kein Problem. In dem Fall jetzt, nein, geht eben nicht mehr. Das heißt, ich brauche das Spiel und muss mal das Spiel auch auf jeden Fall kaufen. Auf der anderen Seite, ich muss auch das System kaufen, wenn ich es nicht habe. Das heißt, die schalten das hier alle ganz absichtlich ab. Gerade sehr stark Microsoft momentan, ja. Und ich glaube, dass es vor allem um das Argument geht und das gar nicht so groß um das technische Argument geht. Ich glaube, das ist rein vorgeschoben. Es ist aber nur meine Meinung.
Gibt's sonst noch was auf den Seiten der beiden Großen oder eben generell zu diesen zeitexklusiven oder Exklusivtiteln? Oder wollen wir zu Nintendo übergehen?
Ja, gehen wir zu Nintendo über. Die sind ja jetzt sehr schön in den Medien. Die erste Nintendo-App für iOS ist da. Um mal kurz auf iOS doch wieder abzuschwanken und Apple ein wenig zu streifen heute. Es ist aber auch das erste und das letzte Mal. Die Mitomo-App nennt sich das. Waren alle ganz begeistert und haben sich gefragt, was das ganze Ding kann. Ich darf gleich jeden Hörer die Vorfreude leider nehmen und muss leider der Böse sein. Das ist eine reine Chat-App. Was man sich da groß einfallen hat lassen, warum das im Vorhinein so gehypt wurde, verstehe ich nicht. Im Endeffekt kann ich damit meinen Mies quasi, also diesen Nintendo-Symbolen halt dann quasi mit anderen Leuten chatten. Völlig uninteressant, das ist überhaupt kein Spiel, das ist gar nichts. Das ist halt einfach nur ja Textchat in schön von Nintendo, also schön in kindisch, sage ich jetzt mal böswillig. Ja.
Unverständlich, dass sie mit dem genau so gestartet haben.
Ja, völlig unklar, aber weil das große Debüt von Nintendo auf iOS, hurra, hurra, endlich kommt das, was sich so viele wünschen, nämlich Nintendo-Spiele auf iOS. In Wirklichkeit nein. Ja, vielleicht ist es auch einfach, ich glaube, es ist eine Tech-Demo, damit Nintendo mal ein bisschen kapiert, wie Programmieren auf iOS funktioniert. Ist auch nicht so schlecht. Ich meine, ist zulässig und ist in Ordnung, aber ich brauche das dann nicht unbedingt jetzt als vorher noch groß marketingmäßig irgendwie aufziehen. Ja.
Kleine Frage, gibt es die wirklich für iOS, nicht nur für Android? Ich dachte, die kam nur als Android-Version raus.
Weiß ich jetzt gar nicht, müsste ich kurz schauen. Stimmt, sorry. Ich habe sie auf jeden Fall auf iOS, also es gibt sie. Ich habe sie aber quasi im Testflight. Also sie wird über kurz oder lang auf jeden Fall kommen, so meine Meinung.
Weil das Erste, ich habe es mir auf Android angeschaut und genau, da lag es dann auch. Aber sie möchten ja mehr, Nintendo.
Sie möchten ja mehr, genau. Was ja auch immer noch durch die Gegend geistert, ist die Pokémon für iPhone. Das wird irgendwann Anfang, Mitte nächsten Jahres kommen. Auf das Thema gehen wir dann aber gleich noch ein bisschen in unserem Ausblicksthema ein. Nur mal so viel vorweg, wer jetzt groß hofft, dass das jetzt tatsächlich echt Pokémon und fange 150 Monster und sammle sie alle auf dem iPhone werden wird, wird auch ein bisschen enttäuscht sein. Das wird es wahrscheinlich nicht, aber es wird durchaus ein interessantes neues Spielkonzept. Darum gehen wir eben auch ein bisschen in unsere Zukunftsvorschau darauf ein. Was ich aber auf der anderen Seite für iPhone empfehlen kann, es gibt schon den einen oder anderen Pokémon-Klon für sehr, sehr wenig Geld. Habe ich letzte Woche per Zufall entdeckt und ein bisschen drüber gespielt. Wir verlinken ihn in den Shownotes. da gibt's auch einige schöne andere Lösungen, die dieses Spielkonzept halt ganz einfach frech kopieren, sage ich jetzt mal. Kann man dazu stehen, wie man will, aber wer Pokémon auf dem iPhone möchte, da gibt's eben auch durchaus andere Lösungen, die eigentlich auch sehr schön sind, ja.
Dann würde ich doch sagen, gehen wir gleich in die Zukunft über. Ist ja ein kleiner, wie sagt man dem so schön, Teaser auch auf unsere dritte Folge in dem Bereich.
Genau, stimmt. Einerseits, die große Frage ist, glaube ich, generell, wo sich die Konsole hinentwickelt. Diese konsolenexklusiven Titel haben alle so ein bisschen faden Beigeschmack. Das Schöne ist, oft steht der PC dem dann gegenüber und hat diese Titel auch. Also es gibt ihn entweder auf Konsole A oder B und dann aber oft noch und C halt auf dem PC. Das heißt, der hebt das wieder ein bisschen auf und wird dann teilweise fast die offenere Plattform. Und durch diese ganzen Streaming-Lösungen, also lange wurde gesagt, die Konsolen sind der Ende des PCs. Mittlerweile glaube ich fast, dass dieses, wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte, nämlich der Computer, wieder einbricht. Und gerade da eben Steam auch mit den Steamboxen und Nvidia mit entsprechenden Inhouse-Lösungen da durchaus stark dabei ist. Ich meine, Nvidia ist sowieso der große Gewinner von allen, weil die bauen auf der einen Seite die Grafikchips für die Konsolen, auf der anderen Seite für die PCs. Dennoch glaube ich, dass der Computer nicht abzuschreiben ist, sondern durchaus wieder spannender werden könnte.
Auch jetzt mit Windows 10 natürlich.
Auch mit Windows 10, auch mit etwaigen Virtual Reality Sachen, auf die wir dann auch in unserer dritten Folge eben eingehen werden, aber auch da ist der PC natürlich ganz dicke da und natürlich wesentlich erweiterbarer und praktischer als so eine manche Konsole. Ja.
Also du meinst, es könnte das Ende der Konsole bald irgendwann mal kommen?
Ich glaube, dass das klassische Ende der Konsole, also das Ende der klassischen Konsole werden wir durchaus bis 2020 erleben. Irgendeiner von beiden Gegenparts wird das Ganze töten und da wird dann die Frage sein, wer am Ende das Geld macht. Entweder ist es der Computer oder es ist das Streaming aus der Cloud. Wenn es das Streaming aus der Cloud ist, werden die Hersteller halt einfach weiterhin ihr Geld machen und ihr Empfangsgerät hinstellen, aber halt die Rechenleistung nicht mehr im Wohnzimmer sein, sondern irgendwo auf einem Server. Wenn es der Computer ist, dann wird es halt dieses eine große Gaming-Ding irgendwo in einem Schrank geben, der dann verschiedene Geräte und Monitore bedient. In was für eine Richtung es geht, weiß ich nicht. Ich bin auch sehr gespannt. Vielleicht, ich werde mir diesen Podcast markieren und 2020 nochmal reinhören. Das ist natürlich immer sehr schwierig und man lehnt sich immer sehr weit aus dem Fenster. Wahrscheinlich kommt sowieso alles ganz anders und wir haben bis dahin die PlayStation 5 und das ist das Riesending.
Ich wollte gerade sagen, das sind ja 5 Jahre und 5 Jahre in der Technologie sind wie, weiß auch nicht, 50 Jahre im normalen Leben oder noch mehr.
Genau. Also sie werden sich sicher was einfallen
lassen. Da kann sich extrem viel tun.
Ich persönlich sehe aber so ein bisschen jetzt mal halt die offeneren Systeme ein bisschen am rauskommen, beziehungsweise halt eben Sony selbst kannibalisiert sich ein bisschen die PlayStation durch PlayStation Now. Insofern, vielleicht geht es einfach wirklich in diese Richtung und solche Dienste kommen dann halt und werden halt auch einfach deutlich teurer werden und man hat halt nicht mehr alles zu Hause stehen. Warum auch nicht, ja?
Wir werden sehen. 2020 hören wir alle nochmals hier rein. Genau.
Ganz großer Player Nintendo wird, glaube ich, auch durchaus wiederkommen. Das Konzept des NX klingt durchaus spannend. Auf das gehen wir dann eben vor allem in unserer dritten Folge, wie gesagt, ein. Ich glaube allerdings, die sollte man jetzt auch noch nicht ganz abschreiben, jetzt nicht nur was Titel betrifft, sondern vielleicht auch was die eigene Hardware betrifft. Ja.
Da könnte es spannend werden, ja. Gibt es noch was du in Ausblick werfen möchtest?
Ich glaube, das Thema Spielen an sich wird sich ganz, ganz stark verändern, weil auch neue Geräte und neue Zugangsmöglichkeiten kommen. Wir hatten ja jetzt auch schon im näheren Test und auch ein bisschen auf das Thema Spiele uns gewidmet, die Apple Watch und Smartwatches halt generell. Ich glaube, hier wird es sehr neue, sehr interessante Spielekonzepte geben. Ich habe mir zu dem Thema generell schon mal ein bisschen Gedanken gemacht und auf dem Poughkeepsie-Blog findet ihr auch einen Artikel dazu, passend zu dem Podcast jetzt hier auch. Ohne dass es breit in die Breite auszudehnen, aber es ermöglicht einfach neue Zugangsszenarien zu spielen. Zum Beispiel Pokémon dürfte so ein bisschen, Pokémon auf iOS dürfte so ein bisschen auf diesen Geocaching-Features fast andocken. Ja. Für das Spiel wurden extra die Macher von Ingress gekauft. Das ist auch ein Spiel auf iOS, das sehr beliebt war. Auch dazu gibt es einen Artikel im Poughkeepsie-Blog wegen diesen aktuellen Verbindungen zu Pokémon. Aber anscheinend dürfte das in die Richtung gehen von wegen, bewege dich dort und dorthin, um dieses Pokémon überhaupt zu fangen. Ja. Das heißt, da wird so ein bisschen Sport, Bewegung, Outdoor, GPS, all das so ein bisschen vermischt und in eine Spielewelt gebracht. Finde ich eine ganz interessante Idee und einen ganz interessanten Ansatz. Ich glaube einfach, Spielen wird viel mehr omnipräsent. Ja, das wurde es ohne dich schon. Vor 10 Jahren war Spielen zu Hause im Wohnzimmer hinter verschlossenen Türen, irgendwann in der Nacht, am Abend, was auch immer. Mittlerweile siehst du Leute spielen einfach in der U-Bahn, weil das halt auf den Smartphones und so auch alles schon läuft ohne Probleme. Das ist ein völlig normales Bild geworden, ja. Und ich glaube, dass das noch viel stärker und noch viel mehr kommen wird, ja.
Vielleicht dann auch mit diesen ganzen VR-Brillen. Wer weiß, wer weiß. Aber ich glaube, wir hatten einen guten Einblick in die aktuelle Hardware, was Computerspiele und eben auch nicht nur Computer, sondern auch Konsolenspiele anbelangt. Der ein oder andere Hörer wird sicherlich auch eine gegensätzliche Meinung zu dem haben, was du uns hier erzählt hast. Das darf er gerne in die aktuelle Folge www.geektalk.ch hier unten dran in die Kommentare hinterlegen.
Bitte gerne, ich diskutiere gerne mit jedem noch alles aus. Wie gesagt, hier geht es ja vor allem um Einschätzungen und auch viel persönlichen Geschmack. Das heißt, gerade da sind natürlich zusätzliche Geschmäcker auch immer sehr willkommen.
Und alles, was die Zukunft anbelangt, dürft ihr natürlich gerne dann die nächste Folge in unserer Trilogie, was die Games anbelangt, anhören. Die wird nächstens in diesem Kanal auf dieser im Geek Talk in den Sonderfolgen erscheinen. Möchtest du noch was mit auf den Weg geben zum Ende der Sendung?
Grundsätzlich nur, Leute, spart euer Weihnachtsgeld, da kommen viel spannende Produkte jetzt noch. Und noch Anfang nächsten Jahres wird es mit der einen oder anderen 3D-Brille sicherlich sehr preisintensive Lösungen geben. Auf der anderen Seite, ich persönlich finde es super, ich meine, diese Konsolen sind eigentlich schon 2 Jahre alt und gerade bei den alten Generationen, der Xbox 360 und der PS3, hatte ich so das Gefühl, sobald die Dinge draußen waren, sind sie so ein bisschen eingeschlafen. Gerade in dem Fall, jetzt finde ich es sehr spannend, dass da echt noch neue Dinge kommen und man immer wieder das Gefühl hat, also dieses Thema lebt und brennt und da geht es noch um vieles. Das finde ich ganz wichtig und sehr toll, ja.
Es tut sich was, das sind nicht einfach alte Produkte, die in Regalen stehen, sondern da wird auch fleißig daran weiterentwickelt, um natürlich auch immer wieder neue Käufer zu generieren, denke ich doch mal. Vielen herzlichen Dank, lieber Jan, für deine ganzen Expertisen in dem Bereich.
Danke, dass ich wieder hier sein durfte.
Und ja, wie schon angekündigt, bald wieder, weil, wie gesagt, die 3. Folge im Bereich Spiele mit Fokus auf Zukunft und auch ein bisschen Gerüchte kommt dann schon bald hier im Podcast online.
Genau, freue mich schon.
Wie immer, wenn du uns hörst, morgens, mittags oder abends, wir wünschen dir einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Tschüss.
Bis bald.
Hört mehr Geek Talk.